unsere Kunden, die in unseren Tresor kommen, unseren Ausstellungsbereich, sind erstmal fürchterlich enttäuscht. Sie sehen die erste und letzte Seite einer Handschrift, noch dazu ohne Noten, und sind dann ganz überrascht, dass dieser Anfang der deutschen Dichtung nur aus zwei Seiten besteht.
Die beiden Seiten sind fast 1200 Jahre alt. Dass sie nicht verloren gegangen sind, wie viele andere Manuskripte aus dem Mittelalter, ist ein wahres Wunder.
Die Handschrift selbst ist eine Bibelhandschrift mit ein paar Predigten. Und auf der ersten und auf der letzten Seite, die bei einer mittelalterlichen Handschrift immer leer geblieben ist, haben im 4. Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts zwei Fuldaer Mönche das Hildebrandlied eingetragen. Also eine Dichtung aus der Zeit der Völkerwanderung, die jahrhundertelang von den Skalden mündlich, wie das üblich war, weitergegeben wurde.
Nur durch die beiden unbekannten Mönche, die sich beim Schreiben abwechselten, wissen wir von dieser einheimischen Heldendichtung in althochdeutscher Sprache aus vorchristlicher Zeit. Mit Gänsefedern notierten beide in brauner Tinte, was sonst ein Sänger, Skalde genannt, seinem Publikum frei vortrug. Dem Skalden diente der Stabreim als Erinnerungsstütze, denn die wichtigsten Wörter des Hildebrandliedes beginnen mit dem gleichen Buchstaben.
Ich gehörte dat sagen, dat sich Ur hetun, Einon Murtin, Hildebrand, enti Hadubrand, unter Herion Tweem. Sunnu Fatarungo, Iru Saru Richtun.
Ich hörte das sagen, dass sich zwei Krieger einzeln getroffen, Hildebrand und Hadubrand zwischen ihren Heeren. Sohn und Vater rückten ihre Rüstungen zurecht.
Zwischen den beiden Helden, oder sagen wir Haudegen, Hildebrand und Hadubrand, läuft alles schief, was zwischen einem Vater und seinem Sohn nur schieflaufen kann. Konrad Wiedemann, Leiter der Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek Kassel, kennt die Geschichte.
Das ist ein Ereignis aus der Völkerwanderungszeit. Also ein Heerführer namens Hildebrand muss aus politischen Gründen fliehen, kommt nach einigen Jahren wieder zurück, will seine Familie sehen, die er verlassen musste, trifft vor seiner Burg auf seinen Sohn, der mittlerweile zu einem jungen Mann herangewachsen ist. Die stellen sich also gegenseitig vor und der Vater sagt, ich möchte meinen Sohn wiedersehen, und der Sohn, der möchte sich prügeln, möchte mit dem Fremden kämpfen, sagt, ich glaub dir nicht, und der Vater holt von seinem Arm einen Goldreif runter und sagt, hier jetzt ein Geschenk an dich, wenn du mir glaubst, und der Sohn sagt, sowas nehme ich nur auf der Spitze meiner Lanze entgegen. So, und da hat der Vater die Möglichkeit, entweder den Kampf anzunehmen. Macht er das nicht, dann verliert er seine Ehre als Mann, als Kämpfer. Nimmt er den Kampf an, dann wird er seinen Sohn töten. Denn ein Mann, der jahrzehntelang gekämpft hat, der so und so viele Dutzend Männer erschlagen hat, für den stellt ein junger Kämpfer kein Problem dar. Das dauert ganz kurz, dann ist er weg. Dann tötet aber er sich selbst, denn er lebt ja in seinem Sohn weiter. Also egal, wie er sich verhält, wird er sich falsch verhalten. Das wird ja auch wortwörtlich ausgedrückt. So, egal in Webuts Kit, also was er immer geschieht, Unheil geschieht.
Wellaganu, waltant Gott, quat Hildebrand, wewurd skiet.
Erst mit dem Christentum kam auch die Schrift nach Hessen. Wie die meisten Handschriften des frühen Mittelalters stammt das Hildebrandlied aus einer klösterlichen Schreibstube, einem Skriptorium. Über die Jahrhunderte sind viele dieser Handschriften zerstört oder in alle Winde verstreut worden. Vielfach hängt ihre abenteuerliche Geschichte mit den europäischen Glaubenskämpfen im 16. und 17. Jahrhundert zusammen. Der Hass der Protestanten auf alles, was in den katholischen Klöstern entstanden war, hielt auch nach der Reformation noch lange an. Als Bibliothekar ist Konrad Wiedemann also auch mit der Zerstörungswut vergangener Jahrhunderte konfrontiert.
1632 wurde die damals weltberühmte Fuldaer Bibliothek von den Hessen geplündert, nach Kassel geschafft und fast komplett makuliert. Diese Handschriften stammten ja fast alle aus der Zeit, als man noch auf Pergament geschrieben hat. Und Pergament ist ein außerordentlich zähes Material. Man konnte mit dem Inhalt nichts mehr anfangen, aber man konnte das Material noch verwenden. Das heißt, man hat die Bücher zerschnitten, man hat die Blätter zusammengeklebt, hat Pappdeckel draus gemacht, man hat Umschläge draus gemacht für neuzeitliche Drucke und Akten. Man hat Blasebälge damit geflickt, man hat Kleiderschränke ausgeklebt von innen, dass die staubdicht gewesen sind. Das Ganze, was dort passiert ist, begreift man zum Teil erst, wenn man sich die heutige Preise ansieht.
Von den 1000 Handschriften der berühmten Fuldaer Bibliothek blieben 35 unzerstört, darunter der Handschriftenkodex mit dem Hildebrandlied. Er wurde während des Zweiten Weltkriegs in Sicherheit gebracht. Man lagerte das mittelalterliche Buch in einen Bunker bei der Kurverwaltung von Bad Wildungen aus. Kaum war der Krieg vorbei, wurde es dort von einem amerikanischen Offizier gestohlen und für 1000 Dollar an ein Antiquariat in Philadelphia verkauft. Erst 1972, nach umfangreichen Recherchen und vielen Verhandlungen, waren wieder alle Seiten der Handschrift beisammen. Interessierte Leser können sich das Hildebrandlied heute im Tresor der Kasseler Universitätsbibliothek anschauen. Sein Wert beträgt 25 Millionen Euro. Die Skriptorien der Klöster Fulda und Lorsch hatten im frühen Mittelalter überregionale Bedeutung. In einer Zeit, in der kaum ein Mensch lesen oder schreiben konnte, waren die Klöster der Hort der Bildung. Ihre Skriptorien waren maßgeblich beteiligt am kulturellen Aufschwung unter Kaiser Karl dem Großen.
Man nennt diese Zeit auch die karolingische Renaissance. Da gab es in der Amtszeit von Kaiser Karl dem Großen den Versuch, das Lateinische wieder auf den Stand der Spätantike zu bringen. Dazu gehörte zum Beispiel auch, dass fast alle Texte, die wir von der Antike überliefert bekamen, in dieser Zeit abgeschrieben worden sind und an Multiplikatoren verteilt wurden. Dazu gehörte das Lieblingskloster Karls des Großen, das Kloster Lorsch und das Kloster Fulda. Also Fulda und Lorsch waren im 9. und 10. Jahrhundert die Pflanzstätten der Kultur in Deutschland.
Keines der beiden mittelalterlichen Klöster ist erhalten geblieben. Aber in der kleinen südhessischen Stadt Lorsch steht noch die sogenannte Königshalle. Sie gehört heute zum Weltkulturerbe. Die Halle liegt im ersten Stock eines Torgebäudes, ist über 1200 Jahre alt und der Raum hat einige Ähnlichkeiten mit einem mittelalterlichen Skriptorium. Gundula Grebner ist Historikerin.
Ein Skriptorium ist also eine Schreibwerkstatt, in der Handschriften vervielfältigt wurden. Das Mittelalter musste ja jedes Buch als Einzelexemplar per Hand abschreiben. Man kann das so formulieren, dass beispielsweise unser gesamtes Wissen über die antike Welt durch den Filter dieser karolingischen Skriptorien hindurchgegangen ist. Daneben sind diese Klöster mit ihren Skriptorien auch als Orte der Literaturproduktion hervorgetreten. Und da sind dann für Hessen die großen Namen von Einhard und Rabanus Maurus zu nennen.
Einhard und Rabanus Maurus wurden bereits als Kinder dem Kloster Fulda zur Ausbildung übergeben. Einhard machte dann am Hof Karls des Großen eine steile Karriere. Kaum 30 Jahre alt wurde er Leiter der kaiserlichen Bauvorhaben wie überhaupt der künstlerischen Produktion. Rabanus Maurus ist später als Lehrer an das Fuldaer Kloster zurückgekehrt.
Er hat eine ganze Generation gebildeter, Gelehrter selbst ausgebildet. Er hat sich mit allen großen Themen seiner Zeit befasst, mit der Zeitrechnung, der Kalendererstellung. Er hat eine Enzyklopädie geschrieben, er hat Kommentare fast zur gesamten Bibel verfasst. Von Rabanus Maurus sind aus dem Mittelalter fast 1500 Handschriften erhalten oder bezeugt. Er hat also eine ungeheure Wirkung gehabt, war also einer der ganz großen Autoren des Mittelalters.
Einhard, der andere berühmt gewordene Gelehrte aus dem Fuldaer Kloster, gründete später das Kloster Seligenstadt.
Sein bekanntestes Werk ist sicherlich die Vita Karls des Großen, die Biografie Karls des Großen. Er hat daneben noch einen weiteren und nicht minder interessanten Text verfasst, die Überführung der Reliquien der heiligen Petrus und Marcellinus, die die heiligen Seligenstadts wurden, also der Gründung Einhards. Und er setzt ein mit der nicht ganz legalen Beschaffung der Reliquien in Rom, die gegen den Willen der römischen Gastgeber nächtens aus den Katakomben entführt wurden. Zuerst nur Marcellinus, dann besann man sich, dass man die beiden Heiligen, die gemeinsam die Passion erlitten hatten und über 500 Jahre gemeinsam im Grab gelegen hatten, doch nicht trennen könnte und ist noch einmal los, hat auch diesen Heiligen Petrus geholt und sich dann schleunigst nach Norden davon gemacht.
In seinem lateinischsprachigen Bericht Translatio et Miracula Sanctorum Marcellini et Petri berichtet Einhard von der Überführung der Heiligen. Der Schrein mit den Gebeinen wird zunächst in die Einhardsbasilika bei Michelstadt gestellt. Doch dann geschehen merkwürdige Dinge. Einhard berichtet.
3 Tage nach unserer Ankunft war ein Knecht nach dem gemeinsamen Abendgebet allein in der Kirche zurückgeblieben und hatte sich bei verschlossenen Türen neben die heiligen Leiber niedergesetzt, um Wache zu halten. Plötzlich, vom Schlafe befallen, sah er, wie 2 Tauben durch das Fenster hereinflogen und sich auf einer Kuppel gerade über den Leibern der Heiligen niederließen. Sie spazierten längere Zeit auf und ab und girrten einander nach Taubenart an, als ob sie sich unterhielten. Dann flogen sie wieder zum Fenster hinaus und verschwanden. Hierauf ertönte über dem Haupte des Knechtes eine Stimme, die sprach: »Gehe und sage deinem Herrn, die heiligen Märtyrer wollten nicht, dass ihre Leiber hier ruhten, denn sie hätten sich eine andere Stätte auserkoren und wünschten, so rasch als möglich dorthin überzusiedeln.« Der Knecht konnte niemanden erblicken, doch kaum war die Rede zu Ende, fuhr er aus dem Traum auf und erwachte.
Damit beginnt eine Serie von Wundern. Aus dem heiligen Schrein tropft Blut, die nächtlichen Offenbarungen häufen sich. Auch die Heiligen selbst erscheinen und bestehen darauf, an einen anderen Ort zu wollen. Im Januar 828 lässt Einhard schließlich die Reliquien von Michelstadt nach Seligenstadt überführen, wo sie von einer begeisterten Menschenmenge empfangen werden. Das Interesse an Heiligen und heiligen Geschichten blieb während des ganzen Mittelalters lebendig. Besonders eindrücklich belegen das geistliche Spiele, die in vielen mittelalterlichen Städten aufgeführt wurden. Sie handelten meist vom Leben Jesu Christi und seinen Leiden, und das Geschehen wurde von Schauspielern und Zuschauern gemeinsam intensiv durchlebt und durchlitten. Berühmt sind die Passionsspiele, die im 14. und 15. Jahrhundert in Alsfeld, Friedberg, Frankfurt und anderen hessischen Städten aufgeführt wurden. Die mehrtägigen Veranstaltungen waren bei der Bevölkerung sehr beliebt. Ende des 15. Jahrhunderts versammelten sich auf dem Frankfurter Römerberg regelmäßig zu Pfingsten mehrere tausend Menschen. Die Historikerin Gundula Grebner kennt die bevorzugten Plätze der Zuschauer.
Also wir befinden uns auf dem Römerberg in Frankfurt, aber nicht in der gewöhnlichen Perspektive unten, sondern auf der Galerie der Nikolaikirche. Das hier war der eigentliche Logenplatz des Frankfurter Rates, der Ratsfreunde, der immer freigehalten wurde bei den großen Schauspielen, die hier stattfanden, also der Kaiserkrönung, bei den Passionsspielen, bei Aufführungen jeglicher Art, die hier stattfanden, wie Schwerttänze oder Prozessionen oder Ähnliches.
Wiederholt baten Frankfurter Bürger den Rat der Stadt darum, geistliche Spiele aufführen zu dürfen. So auch im Jahr 1470. Aus ihrer Sicht dienen die Aufführungen dazu,
Gott, dem Barmherzigen, zu Lobe und zu Ehren und allen andächtigen, frommen Christenmenschen zu Besserungen des Lebens.
Das wird ganz deutlich darin, dass während des Spiels man die Bühne auf dem Frankfurter Römer verlässt und den gefangenen Christus mehrfach durch die gesamte Stadt führt, dass auch die Kreuze dann später aus der Stadt hinausgetragen werden, vor den Stadttoren, also an symbolischen Orten aufgestellt werden.
Durch das gemeinsame Spiel wurde die städtische Bevölkerung zur religiösen Gemeinschaft, zur christlichen Gemeinde. Fremde und Juden blieben dagegen als Spieler wie als Zuschauer ausgeschlossen. Nicht immer war der Frankfurter Rat mit den Inszenierungen einverstanden. Doch die Tradition der Passionsspiele endete erst im 16. Jahrhundert mit der Reformation.